musste sterben, damit ihr ewig leben könnt. Christus starb für euch. Wollt ihr es annehmen? Wir beugen jetzt unsere Häupter. Haltet im Herzen, was ihr benötigt. Möge Gott euch segnen. Himmlischer Vater, ich habe diese liebliche Versammlung lange aufgehalten, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es das letzte Mal, wo ich hier bin. Du wirst bald wiederkommen. Vielleicht, ehe ich nach Hause komme. Aber eins ist gewiss, du kommst. Ich mag sterben. Ich muss vielleicht die Erde verlassen. Viele sind vielleicht zurück. Und wenn ich in einem Jahr zurückkomme, wären schon einige nicht hier, die heute noch hier sind. Manche von uns, die wir hier sind, wissen, es ist das letzte Mal, dass wir uns hier treffen. Und dann treffen wir uns dort im Gericht. Und ich werde antworten müssen, was ich heute hier gesagt habe. Vater, ich habe Ihnen dein Wort gebracht. Viele sind hier, die in dieser Konferenz heute hier sitzen. Sie möchten mit dir sprechen. Sie tun es jetzt. Sie haben ihre Hände erhoben. Sie sind überdrüssig und müde. Und Sie wissen, die Weltkonferenzen haben keine Hoffnung. Man kann nicht darauf bauen. Sie haben jetzt alles. Ihre Atombomben, Ihre Astronauten, Ihr alles. Und die ganze Welt zittert. Es wird bald gereinigt werden. Bald, ehe das Tausendjährige Reich beginnt. Sie wird erschüttert werden. In Stücke zerfallen. Sie wird hin und her bewegt. Wie ein Betrunkener, der nicht weiß, wohin geht. Aber es ist ein Fundament. Es ist Gewissheit. Denn wir empfangen ein Reich, das nicht erschüttert werden kann. Mögen wir uns alle eilen, in dieses Reich jetzt hineinzukommen. Vater, segne Sie allen. Sie haben Ihre Hände erhoben, Ihre Herzen gebeugt und Häupter. Wir sind jetzt in der Konferenz. Sende Ihnen jetzt die Antwort. Manche brauchen das Heil. Manche sind hier zum ersten Mal. Mögen Sie all Ihre Satzungen vergessen. Mögen Sie es empfangen, wie es zum ersten Mal herunterkam. Nicht die Entscheidung einer Gemeinde, nicht das, was ein Priester sagt, sondern was die Entscheidung der Bibel uns allen sagt. Die Entscheidung Gottes gemäß Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist und das Feuer herabkam. Herr, dadurch hast du sie angetan mit Kraft und sie geführt und geleitet von da ab. O Herr, der Herr segne euch, Brüder. Ich bin froh, heute Abend hier zu sein, hier auf der Südseite in der Assemblies of God mit euch Gemeinschaft zu haben. Und ich weiß, ihr erfreut euch dieser Gemeinschaft fortwährend. Ich bin ein wenig müde. Gestern Abend war ich in Tucson und wir hatten dort ein Bankett und es war eine herrliche Zeit. Der Herr segnete uns. Und ich habe mich seitdem immer noch daran genährt. Ich hörte jemand gestern Abend und wusste nicht, dass es der Sohn Bruder Williams war. Und ich sprach von ihm, wie sehr ich ihn schätze und das, was er gesagt hat. Er sprach, er wird für die Jugendlichen eine besondere Zusammenkunft haben. Und ich sagte meiner Tochter, gehe du dorthin. Sie sagte, ich kenne keinen. Gut, dann werden sie dich alle kennenlernen. Geh nur hin. Ich bete, dass sie die Taufe des Heiligen Geistes empfängt. Und ich sagte, dieser feine junge Mann, sein Angesicht leuchtete von der Herrlichkeit Gottes. Und Billy schaute mich an und sagte, Daddy, weißt du nicht, das war der Sohn von Bruder Carl Williams. Nun, ich weiß, dass er von guter Herkunft ist. So froh, hier in Phoenix zu sein heute Abend. Dort sehe ich Pat Tyler. Woher kommst du, Bruder? Ich nehme an, du bist von New York per Anhalter gekommen. Ich sehe Bruder Gene, Bruder Leo, Bruder Ed und viele meiner Freunde. Oh, von hier habe ich heute Abend eine gute Übersicht. Ich kann alle übersehen. Ihr wisst, ich werde langsam müde. Ich bin immer unterwegs gewesen. Es sind immer viele Stunden. Und meine Frau sagte mir, hör mal, du sprichst mit deiner zweiten Stimme. Wie kommt das? Ja, ich sagte, gut, manchmal spreche ich tief und wenn der Teil heiser wird, spreche ich oben. Ich muss mir in der Weise helfen. Ihr wisst, man muss allerhand Dinge lernen, wenn man für den Herrn wirkt. Ich hoffe, dass alle, die hinter mir sitzen, Prediger sind. Heute muss ich besonders aufpassen. Solche feine Gruppe von Menschen, die hier zusammensitzen. Nun, das erinnert mich an die Verheißung, dass wir in himmlischer Örter in Christus Jesus versetzt worden sind. Sein Blut reinigt uns von aller Sünde. Ich werde versuchen, euch früh heute Abend zu entlassen. Morgen Abend sind wir bei Bruder Shores. Ihr kennt das Lokal, das ist die Assembly of God dort. Die erste Assembly of God. Und dann habe ich die Gelegenheit, die anderen Freunde hier zu hören, die zur Konferenz gekommen sind. Es wird eine herrliche Zeit sein, ich habe das Gefühl. Mein Zweck, hier zu sein, ist, um zu helfen, von einem Ort zum anderen zu gehen, mit den Brüdern Gemeinschaft zu haben, einen Abend hier, den anderen dort, und bekannt zu werden. Vielleicht wird der Geist der Erweckung Fuß fassen und dann kommt der große Höhepunkt. Ich glaube, Bruder Oral Roberts wird die Person sein, die die letzte Botschaft bringen wird in dieser Konferenz am Montagabend. Wir werden eine herrliche Zeit haben. Nun betet für uns und geht auf die Straßen, an die Hecken und an die Zäune und ladet ein. Seht, nicht nur, dass ihr sie bittet, sondern dass ihr sie nötigt, hereinzukommen, wie geschrieben steht. Es ist eure Gelegenheit. Ich weiß, Gott ist bereit, wenn wir bereit sind. Deshalb haben wir diese Erweckungsversammlungen. Wir beten durch und machen uns bereit, damit Gott wirken kann. Nun, ehe wir uns dem Worte nahen, lasst uns zu dem Autor sprechen und unsere Häupter im Gebet neigen. Während wir unsere Herzen und Häupter gebeugt haben vor Gott, bin ich sicher, in solch einer Versammlung müssen viele Fürbitten sein und Gebetsanliegen. Wenn wir ihrer vor Gott gedenken sollen, bitte hebt eure Hände. Ihr sagt, Herr, gedenke meiner. Unser himmlischer Vater, du weißt, was hinter dem Aufheben der Hände ist. Du weißt, was in ihre Gedanken kam. Du bist mehr als imstande, jede Bitte zu erhören. Ich bitte, gewähre sie. Wir bitten, dass dein Wohlgefallen auf uns ruhen möchte und dein Heiliger Geist über uns ausgegossen werde. Herr, wir gedenken daran, dass du auch morgen Abend dort in der Assembly of God deine Segnungen neu über uns ausgießen möchtest. Und dann in der nächsten Versammlung, o Gott, mögen wörtlich Hunderte gerettet werden. Möge solch eine Ausgießung des Heiligen Geistes stattfinden, dass selbst die Zeitungen nicht mehr darüber schweigen können, sondern der Öffentlichkeit mitteilen müssten, was geschieht. Gewähre es, Herr, mache dich deinem Volke bekannt. Möge deine Hand uns erreichen, während wir unsere Hand dir entgegenstrecken. Herr, wir bitten dich, gewähre, worum wir flehen. Herr, viele möchten heute Abend hier sein, können es nicht. Sie sind krank und in einer Verfassung, dass sie nicht kommen konnten. Wir beten für sie. Möge der Heilige Geist jeden Einzelnen von ihnen besuchen. Segne diesen Bruder, der so weit hergekommen ist. Viele sind noch unterwegs und kommen. Bewahre sie und bringe sie sicher hierher. Segne diese Versammlung, diesen feinen Pastor, die Versammlung und die Vorsteher und Ältesten. Herr, wir bitten dich, sei mit ihnen und hilf ihnen. Jetzt beten wir, gib uns dein Wort. Wir können es nur lesen, und zwar den Text. Aber du musst den Zusammenhang offenbaren. Deshalb schauen wir auf zu dir. Im Namen Jesu Christi. Amen. Im 1. Korintherbrief, dem 11. Kapitel, möchte ich lesen. Diejenigen, die mitlesen wollen, oder es sich aufschreiben. Es ist möglich, dass ihr später nachlesen könnt und noch etwas findet, das wir nicht berührt haben. Lest noch einmal nach. Hört auf das, was gesagt wird. Oft mache ich das auch. Nun, wenn ihr mitlesen wollt, schlagt 1. Korinther, das 11. Kapitel, auf. Wir beginnen mit dem 23. Vers. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch überliefert habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Nun, als Thema möchte ich den Gedanken nehmen: Gedenket des Herrn. Wir alle wissen, dass wir diesen Text zum Abendmahl lesen. Es ist ein großer, ein wichtiger Text in der Heiligen Schrift und ist im Zusammenhang mit dem Abendmahl gesprochen und geschrieben. Mir geht es um die Worte zu meinem Gedächtnis. Sehr oft ist über das Abendmahl durch die Zeitalter gestritten worden. Die Katholiken, sie nehmen das Abendmahl in der Hoffnung, dass, wenn sie es tun, dass ihnen Vergebung zuteil werden wird. Die Protestanten nehmen das Abendmahl zum Gedächtnis, dass Christus ihnen vergeben hat. Sie nehmen es und frohlocken, dass sie Vergebung empfangen haben. Paulus sagt hier, dass man in Ehrfurcht vor den Herrn kommen soll, um das Abendmahl zu nehmen. Jeder prüfe sich selber, denn wer unwürdig ist und trinkt und den Leib des Herrn nicht unterscheidet, dem wird's nicht helfen. Seht, wir müssen sehr im Gebet sein, ehe wir das Abendmahl nehmen und die Dinge ordnen, die geordnet werden müssen. Nun, das Wort hier bedeutet, Gemeinschaft zu haben, miteinander zu sprechen. Wenn wir zusammenkommen, versetzt in himmlische Örter, das ist Gemeinschaft. Wir haben Gemeinschaft mit Gott, wir reden mit ihm und dann sitzen wir still und lassen ihn zu uns reden. Das Schlimme, was ich tue oft, ist, dass ich das Reden mache, ohne mir Zeit zu nehmen, dass er zu mir reden kann. Seht, wenn wir von unserem Herzen das gesagt haben und zum Ausdruck gebracht haben, dann sollten wir knien bleiben und stille sein, um zu sehen, was er uns sagen möchte. Ich habe das oft getan und meine ganze Meinung wurde geändert. Oft bitten mich Leute, dass ich irgendwo hinkommen soll. Ich bete und dann als erstes bin ich zufrieden und sage: Gut, vielleicht ist es der Wille des Herrn. Dann aber, wenn ich mir Zeit nehme im Gebet und stille werde und dem Herrn alles hinlege und Gemeinschaft mit dem Herrn habe, oh, welch eine herrliche Gemeinschaft. Seht, ihr nehmt euch Zeit, ihr kniet nieder, ihr betet, ihr habt Gemeinschaft, ihr redet mit Gott. Oh, welch eine große Person ist es, mit der ihr redet, der Schöpfer selber, mit ihm Gemeinschaft zu pflegen, er, der euch das Leben gegeben hat. Seht, eines Tages werdet ihr von hier gehen, ihr seid in seiner Hand. Ihr habt jetzt das Vorrecht, die Entscheidung zu treffen, wo eure Seele hingehen soll. Habt Gemeinschaft mit ihm. Aufgrund seiner Verheißungen wisst ihr, dass er mit euch reden wird, so gewiss ihr mit ihm redet. Darin kommt es in rechter Weise zum Ausdruck. Wir haben keine Glaubenssatzung, keine Dogmen. Wir haben nur eins: zu wissen, dass er Zeugnis ablegt von seinem Worte. Und dann wird die Last von uns genommen. Nun, Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein darf. Es ist ja wie der Tisch des Herrn, zu dem wir herantreten. Ihr wisst, im Osten haben wir Menschen, die diese Begriffe verwechselt haben. Ich möchte sie eigentlich dahin bringen, dass sie das rechte Verständnis haben. Wenn ich vom Abendbrot spreche, sprechen Sie vom Mittag. Sie sagen Frühstück, Lunch und Dinner. Nun, wo bleibt mein Abendbrot? Ich meine, dass ich eine Mahlzeit verpasst habe. Nun, wenn wir so zusammenkommen und Gott sich herabneigt und uns sein Brot bricht und uns speist, seht, im Abendmahl gedenken wir des Leidens und des Sterbens Jesu Christi. Das Brot repräsentiert den Leib Jesu Christi. Aber seht, zu Pfingsten, dort sehen wir etwas Großes. Derselbe Gott, der die Kinder Israel führte oder leitete mit der Feuersäule, derselbe Gott kam in demselben Feuer herab und hat sich unter seinem Volke aufgeteilt. Seht, er möchte, dass wir mit ihm in himmlische Orte versetzt sind. Jeder spürt die Hitze des Heiligen Geistes und des Feuers. Damals erschienen ihnen Zungen wie von Feuer zerteilt in der ganzen Gemeinde, in all denen, die versammelt waren, und ihre Herzen brannten. Das ist, wenn wir in himmlische Orte versetzt sind. Nun, hier sind wir an seinem Tische als Menschen. Es ist wie eine Oase in einer Wüste, eine Oase mit einer großen Quelle. Dort, wo müde gewordene Wanderer hinkommen können, um sich hinzusetzen, mitten in der Wüste, um sich selber zu erfrischen an der Quelle. Und dann vergessen sie alle Mühsal und freuen sich. So ist es mit der Gemeinde. Dieser Tisch der Gemeinschaft, wo alle Segnungen Gottes, das volle Evangelium, alles, was Gott für seine Gemeinde hat, wird hier aufgetischt. Es ist wie eine Oase. Und in dieser sündigen Wüste, in der wir uns befinden, kommen wir zu dieser Oase und können hier die Speisekarte Gottes lesen und wissen, dass Gott nichts Altes, sondern Neues zubereitet hat. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Alles auf der Speisekarte, das tischt er auf. Seht, wir müssen nur richtig sehen. Wenn ich irgendwo esse, dann nehme ich die ganze Mahlzeit, wie sie auf der Speisekarte steht. Seht, während wir uns dieser Segnungen erfreuen, jeder, der seine Gegenwart verspürt, sagt Amen, Preis sei Gott, Halleluja. Seht, wir können uns an den erinnern, der uns das Heil gebracht, der dieses alles möglich gemacht hat, der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes. Seht, sehr oft erfreuen wir uns der Segnungen und vergessen, woher sie kommen. Ich war einmal erstaunt, als ich mit Christen irgendwo zusammen war, von einer bestimmten Gemeinde. Sie setzten sich hin und haben dem Herrn nicht gedankt für die Speise. Ich dachte, das ist befremdend, und ich ging wieder woanders hin, und auch dort aßen sie ohne zu danken. Und ich habe gefragt, wie das möglich ist. Ach, sie sagten, Gott hat doch das sowieso schon vorbereitet. Ich sagte, das erinnert mich an ein Schwein und einen Apfelbaum. Die Äpfel fallen ihm auf den Kopf und er schaut nie hoch, woher sie kommen, sondern frisst sie einfach auf. Ich glaube, es lohnt sich, dass wir einmal stille werden und aufschauen, um zu wissen, woher diese herrlichen Dinge kommen. Wie wunderbar ist es, des Herrn zu gedenken und all dessen, was er für uns getan hat. Niemand anders hätte es tun können. Er hat's getan. Seht, er allein, unser Herr, machte es möglich. Von selbst aus hat er's gemacht. Seht, kein Prophet, kein Monarch, kein König. Niemand hat's getan. Der Herr Jesus hat es getan. Er hat es freiwillig getan. Vergesst es nicht. Er hat es getan für seine Kinder durch die Zeitalter. Nun wollen wir für einige Momente von dem sprechen, was einige in Erinnerung zurückgerufen haben. Wir beginnen mit Noah. Noah hatte vieles, an das er gedenken konnte. Denn in der Zeit, als Gott die Bosheit sah und die Menschen zerstören wollte, gedachte Gott an Noah und Noah gedachte an Gott und er entkam dem Zorn Gottes durch Gottes Barmherzigkeit. Wie die großen Wasser, die kamen und über die Straßen dahin fegten und die Winde und die Katastrophe hereinbrach, ein mächtiger Sturm, die Wände fielen um, die Häuser brachen zusammen, aber Gott hatte Noah innerhalb der Arche. Ein wunderbarer Ort, daran zu denken, was Gott Gutes an ihm getan hat. Er saß sicher in der Arche, dort in der Gegenwart Gottes und war sicher. Dann könnten wir noch andere rufen, vielleicht drei: Sadrach, Meshach und Abednego, wie sie ihren Stand eingenommen haben für Gott. Sie wussten, Gott hält seine Verheißungen. In der großen Stunde der Prüfung mussten sie um ihres Standes willen, den sie eingenommen haben, leiden. Andere sind in die Welt gegangen, aber sie standen für Gott. Und als der Ofen 7-mal heißer geheizt wurde wie je zuvor, wurden sie hineingeworfen in diesen Ofen. Aber sie gedachten des 4. Mannes mehr als all den Umständen, ihm oder dem. Und ich sage euch, es ist etwas um diesen 4. Mann dort in dem Feuerofen. Er war der Einzige, der ihnen helfen konnte, der die Kraft des Feuers wegnehmen konnte und der mit ihnen war. Seht, er war es, der das Leben in den Klauen des Todes vermittelte. Und er hat die Kraft des Feuers gelöscht und hat sie bewahrt. Seht, solange diese drei ein Gedächtnis haben werden, werden sie sich an diesen großen Tag erinnern, dort in Babylon. Dann war noch ein großer Mann in Babylon, das war Daniel. Er hatte sich in seinem Herzen entschlossen, sich nicht mit den Dingen dieser Welt zu verunreinigen. Das ist ein guter Stand, den man einnimmt. Seht, das sollten wir unsere Waffenrüstung anziehen und fester schnallen. Seht, ehe wir uns mit den Dingen dieser Welt beschmutzen, ganz gleich, was die Gemeinden tun. Wir wollen die Waffenrüstung Gottes fester anziehen und unseren Stand einnehmen, ohne uns zu verunreinigen. Wenn der Rest es tun will, wenn die Frauen ihr Haar schneiden wollen, lasst sie gehen. Aber ihr müsst eure Entscheidung. Wenn sie sich bemalen wollen, lasst sie gehen. Aber wir werden es nicht tun. Sehen, wenn der Rest sagt, wir können rauchen, es schadet uns nicht, deshalb werden wir es nicht tun. Sehen, der Rest, sie können nach Hause gehen, sogar die Sonntagsschule früh entlassen oder am Mittwochabend den Gottesdienst ausfallen lassen, um ein Fernsehprogramm zu sehen. Nein! Lass es tun. Wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Wie Josua sagte, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Seht, wir gedenken an den, der uns alle Segnungen gebracht hat. Wir schätzen es so sehr. Wir gehen auf seinem Wege und danken ihm für das ewige Leben, das er uns geschenkt hat. In keiner Weise wollen wir uns mit den Dingen der Welt beschmutzen. Daniel war fest entschlossen, in seinem Herzen den Weg Gottes zu gehen. Seht, er war ein Fremdling, seht, und jeder wiedergeborene Christ ist ein Fremdling in dieser Welt. Sein Ziel ist der Himmel, sein Besitztum ist im Himmel. Vor einiger Zeit, ungefähr vor 2 Jahren, sprach ich mit meiner Frau und ich glaube, Bruder Mercer war dabei und wir waren zum Shopping Center in unserer Stadt. Und dort sahen wir dann eine Frau, die tatsächlich ein Kleid anhatte. Es schien so, als hätten die anderen keins an. Und wir wissen, viele von ihnen singen so gekleidet, im Chor und so weiter. Und meine Frau sagte mir, warum, was meinst du? Ich sagte, sie haben nicht unsere Staatsbürgerschaft. Sie sagt, was? Sie sind doch Amerikaner oder nicht? Ich sagte, ja, Amerikaner sind sie. Das ist sicher wahr. Und ich habe das ja gefunden während meinen Reisen in der Mission. Wenn ich in ein Land gehe, zum Beispiel nach Deutschland, da ist ein nationaler Geist. Es ist ein deutscher Geist. Ja, der Geist der Nation. Wenn ich zur Schweiz gehe, dann, Sie sind ja Brüder, sprechen ja fast die gleiche Sprache, und doch ist dort ein anderer Geist. Seht, in der Schweiz ist ein anderer Geist. Gehe ich nach Finnland, ist wieder ein anderer Geist. Komme ich nach Amerika, ist der Geist Amerikas. Und sie fragt wieder, sind wir und Sie nicht gleichermaßen amerikanische Staatsbürger? Ich sagte, hör mal, jede Nation lebt in dem Geiste der Nation, einem nationalen Geiste. Und sie sagte dann, leben wir dann nicht im amerikanischen Geiste? Ich sagte, nein, wir sind wiedergeboren. Wir leben durch den himmlischen Geist. Seht, es ist Gerechtigkeit. Wir sind nicht Amerikaner, nein. Denn Amerika ist nur eine irdische Nation. Ob jemand aus Deutschland, aus der Schweiz oder woher sie sein mögen, wer wiedergeboren ist, empfängt den himmlischen Geist. Seine Natur, sein Wesen, alles ist mit Christus verbunden. Und wir werden dorthin gezogen, wo Christus ist, zu Rechten Gottes. Seht, und wir sind geschützt von den Dingen dieser Welt. Das stimmt. Seht, eine gute, gesunde Pflanze braucht nicht gesprüht zu werden. Keine Würmer werden eine gesunde Pflanze anfressen, sondern die aus der künstlichen Brutstätte, die muss man immerzu behandeln. Seht, aber wer draußen gewachsen ist, in der Rauheit jedes Wetters, da braucht man sich keine Sorge zu machen. Wiedergeboren durch den Heiligen Geist, alle weltlichen Insekten werden uns nichts antun können. Sehen, unsere Wurzeln sind tief hineingegangen. Jawohl, vielleicht ein etwas sonderbarer Vergleich, aber ihr wisst, was ich meine. O Daniel hatte sich in seinem Herzen entschlossen, mit Gott zu bleiben. Und auch wir werden daran denken, was die Belohnung sein wird. Denn auch er dachte daran. Seht, in der Stunde der Entscheidung sandte Gott einen Engel zu ihm in den Löwengraben. Und hat den Löwenrachen verschlossen, damit sie ihm nichts antun. Welch eine Erinnerung hineingeworfen in den Löwengraben, um deswillen, dass er seinem Gott diente. Seht, aber Gott sandte seinen Engel. Er sah die Unschuld seines Herzens, da habt ihr's. Die Unschuld eures Herzens. Gott sah es in Daniel. Er sah seinen Beweggrund und er sandte seinen Engel, um die Löwen zurückzuhalten, dass sie ihm nichts antun. Welch ein Gedächtnis daran. Vielleicht noch jemand, an den wir denken wollen. Eine Gruppe von Menschen, Israel. Israel war in der Lage, um ihren Stand für Gott einzunehmen. Dann kam der Todesengel an jenem Abend oder in jener Nacht. Und überall, wo das Blut angestrichen wurde, da blieben die Erstgeborenen am Leben. Seht, das Blut hielt den Zorn Gottes zurück und sie blieben am Leben. Das Blut wurde an die Türpfosten und die Oberschwelle gestrichen. Und als Gedächtnis mussten sie es in Erinnerung behalten, von Geschlecht zu Geschlecht, dass Gott sie auf diese Weise bewahrt hat. Seht, durch die Zeitalter hindurch mussten sie daran denken, dass Gott in jener Nacht einen Unterschied gemacht hat zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Seht, es kommt der Tag, wo Gott den Unterschied zeigen wird zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Oh, möchte das Blut über uns sein. Wo immer ihr hingeht, wo immer, was ihr denkt und wohin ihr seht, dass das Blut über euch wäre und ihr daran denkt, dass das Blut Jesu Christi euch erlöst hat. Welch eine Zeit war es für Israel. Noch etwas anderes konnten sie gedenken. Seht, Moses hatte gesagt, dieser große, bestätigte Prophet Gottes, der das Wort des Herrn hatte, sie nahmen ihren Stand ein und sie sahen, dass Gott die Botschaft, die er brachte, bestätigt wurde. Sie war gemäß der Schrift und er war mit ihm. Er hatte den getroffen, der sich als der Ich Bin vorgestellt hatte. Sie sahen, dass er mit Moses war. Sie hatten ein anderes, großes Gedächtnis. Als sie ihre Reise begannen, war die Feuersäule vor ihnen, um sie auf dem Wege zu leiten. Seht, sie brauchten keinen Kompass. Amen. Was habe ich gesagt? Sie brauchten keinen Kompass. Sie hatten das Licht Gottes, das sie leitete. Welch ein Gedächtnis für sie. Seht, und dann denke ich an die Weisen, die auch keinen Kompass brauchten. Der Stern leitete sie. Heute haben wir den Heiligen Geist, der uns leitet. Nicht irgendeine Glaubenssatzung oder was Menschen gemacht haben, sondern der Heilige Geist kommt herein mit dem Wort und bestätigt das Wort und beweist es als wahr. Welch ein Gedächtnis in unseren Herzen, dass der lebendige Gott sich als lebendig erweist. Oh, wir gedenken seiner und das, was er getan hat. Er leitete sie zum verheißenen Land. Elia hatte ebenfalls etwas Großes, das er gedenken konnte. Er tat seine Pflicht, und zwar das, was Gott ihm gesagt hat. Er sprach, weder Tau noch Regen wird fallen, es sei denn auf mein Wort. Er saß dort am Bach Kidron. Und in dieser ganzen Zeit, wie konnte er sich später daran erinnern, dass er gespeist wurde? Gott bediente ihn durch die Raben, die ihm die Mahlzeiten brachten. Wir brauchen nicht zu fragen, woher sie die Speise nahmen. Nein, er hatte sich selber Gott übergeben und Gott hat für den Rest gesorgt. Seht, das brauchen wir nur zu tun. Das ist alles, was wir benötigen, Brüder. Nehmt ihn bei seinem Worte. Wie wirst du es tun, o Gott? Das ist nicht unsere Sache. Wir brauchen ihm unsere Ideen nicht vorzuschlagen. Nein, er weiß, was er tut. Nun, wenn Abraham gedacht hätte, ihr wisst, was geschah, ehe Sodom zerstört wurde. Abraham wandte sich dem Wege zu, den Gott ihn gehen ließ. Seht, Elia hatte alles getan, was er tun konnte. Ihr wisst, die Frauen jener Zeit haben versucht, der Frau des Präsidenten nachzuahmen. Und er hatte dagegen gesprochen. Ich nehme an, sie nannten ihn den alten, einfachen Mann. Aber er tat genau, was Gott ihm gesagt hatte. Dann aber kam die Entscheidung. Und er sagte, lasst uns sehen, wer der wahre Gott ist. Ruft die Propheten Baals zusammen, ruft seine Propheten und ich werde den Herrn anrufen. Oh, welch eine Entscheidung! Er wusste, sein Wort ist Gottes Wort. Wir als Christen in dieser Zeit, inmitten einer Welt von Heiden, von Buddhisten, von Mohammedanern und anderen, lasst uns sehen, wer Gott ist. Vor einiger Zeit in Indien, als wir dort die Versammlungen hatten, zu der viele Menschen kamen, es ist schwer zu schätzen gewesen, wie viele Menschen anwesend gewesen sind. An dem Abend haben wir ungefähr für 5 auf der Plattform gebeten und der Herr sagte mir gleich vom ersten an, wer er ist und so weiter. Und ich konnte unterscheiden, dass die da Sitzenden dachten, das ist Telepathie. Und ich wusste, sie wollen mich angreifen. Dann aber kam der nächste Tag, wo wir in einem Tempel zusammen waren, wo ungefähr 17 verschiedene Religionen anwesend waren, beziehungsweise ihre Vertreter. Dann aber haben wir gesehen, was Gott vorbereitet hat. Ich las auf seiner Speisekarte. Seht, an dem Tage kam ein Blinder und ich sagte, ihr alle könnt sehen, dass der Mann blind ist. Aber ich möchte euch sagen, dass er verheiratet ist und 2 Söhne hat. Ich habe seinen Namen buchstabiert, weil ihn ich nicht aussprechen konnte in ihrer Sprache. Und dort saßen die Mohammedaner Priester und die anderen und dachten, ich lese die Gedanken des Mannes. Und dieser blinde Mann, ich schaute ihn an. Und dann sah ich in einer Vision, dass er mich mit offenen Augen angesehen hat. Oh, ihr wisst, der Heilige Geist hatte da bereits geoffenbart, was geschehen würde. Ich wusste, es wird offenbar. Und ich konnte sagen, mir wurde heute gesagt, dass die Mohammedaner Religion, die Buddhisten und so weiter, dass es alles große Religionen sind. Nun aber ist die Stunde gekommen, in der sie es beweisen können. Ich sagte, dieser Mann ist Sonnenanbeter. Wir wissen, dass er verkehrt ist, denn er hat anstatt den Schöpfer die Schöpfung angebeten. Wir wissen, er hat verkehrt gehandelt, aber wir wissen auch, dass der Gott, der Schöpfer ist, weiß, dass dieser Mann ihn gesucht hat und er ist bereit, seine Macht zu offenbaren. Und ihr wisst, ich hätte es nie gesagt, was ich gesagt habe, es sei denn, ich habe es in der Vision gesehen. Es ist kein Wollen eurerseits, sondern Gott zeigt euch und dann ist es ein So spricht der Herr und ihr wisst genau, der Herr hat es gesagt, es wird geschehen. Ich fühlte mich sehr getröstet, als ich die Vision sah. Und ich sagte dann, die Mohammedaner sagen, dieser Mann ist verkehrt, aber der Buddha wird auch sagen, und die Sikhs und die Jains und wie sie alle heißen, aber ich sagte, hört mal, irgendwo muss es auch das Richtige unter all diesem Verkehrten geben. Oh, welch eine herrliche Lage und Momente waren es. Ich fragte, wie viele von euch werden diesem Gott dienen, der sich hier offenbaren wird? Und ihr wisst, dieser Mann, er dachte, durch das Anbeten der Sonne würde er seinen Weg zum Himmel finden. Unser Gott ist nicht gekommen, uns das Augenlicht zu nehmen, sondern uns das Augenlicht zu geben. Dann sagte ich, wenn jemand jetzt kommen kann und diesem Manne das Augenlicht wiedergeben, dessen Gott wollen wir dienen. Es war so stille, man hätte eine Stecknadel fallen hören. Niemand sagte etwas. Ich sagte ganz laut, dort ist der Mohammedaner Priester, ich bitte ihn zu kommen, diesem blinden Manne das Augenlicht zu geben. Ich sage, warum kommt er nicht? Weil er es nicht vermag. Und so habe ich die anderen alle aufgefordert. Und dann sagte ich, der Gott des Himmels, der Jesus Christus von den Toten aufweckt hat, er hat mir in der Vision gezeigt, dass dieser Mann sehen wird. Und wenn es nicht geschieht, bin ich ein falscher Zeuge. Wenn es geschieht, bin ich sein wahrer Knecht. Und ihr müsst Buße tun oder ihr kommt um in dem, worin ihr euch befindet. Ich sagte, wenn dieser Mann jetzt nicht sehen wird, tut mich auf das nächste Flugzeug und sendet mich nach Amerika zurück. Oh, wie wunderbar, wenn Gott sich bereit macht zu offenbaren. Ich habe gerade ein Wort gesprochen und der Mann konnte sehen. Er rannte sofort, umarmte den Bürgermeister, freute sich von ganzem Herzen. Er rannte umher. Was war es? Derselbe Gott. Seht, derselbe Gott, der Feuer vom Himmel fallen lassen konnte. Derselbe Gott kann mit seinem Heiligen Geist herabkommen, um sein Wort zu bestätigen, sofern ihr sicher seid, dass es die Wahrheit ist. Elia war sicher, dass es die Wahrheit ist. Er hatte die Stimme gehört, in ihm war keine Frage. Seht, wenn heute Abend keine Frage in eurem Herzen ist, dass Gott euch den Heiligen Geist gibt, wie damals zu Pfingsten, wird es geschehen. Wenn keine Frage mehr da ist, ob er sein Wort hält oder nicht, seht, ihr müsst sicher sein. Ihr müsst es sehen und erkennen im Glauben und annehmen und darauf stehen bleiben. Seht, dieser Mann, nachdem er sehend geworden ist, hat er viel, an das er zurückdenken kann. Die Frau damals am Brunnen, auch sie hat viel gehabt, an das sie zurückdenken konnte. Ihr wisst, die Samariter waren sowieso benachteiligt. Man hat sie als halb jüdisch und halb heidnisch betrachtet. Aber sie glaubten auch an Gott. Diese unmoralische Frau in ihrer Verfassung glaubte dennoch Seht, eines Tages war sie enttäuscht von ihrer eigenen Religion und sie ging zurück zu dem alten Jakobsbrunnen und sie ließ gerade ihren Krug herunter oder den Eimer. Und dann hat sie ihre Quellen gewechselt oder Brunnen. Oh, wie hat sie sich daran erinnern können, dass einer da saß, der von dem lebendigen Wasser sprach, das er geben wollte und gegeben hat. Welch eine Überwältigung, als die lebendige Quelle für sie aufbrach. Er sagte ihr die Sünde ihres Lebens, was sie getan hat. Und es war eine Botschaft in ihrem Herzen, die in ihr brannte mit der Herrlichkeit Gottes. Und sie lief in die Stadt und sagte, kommt und seht, wen ich gefunden habe. Das war nicht anständig in dem Lande, dass eine solche Frau da den Leuten der Stadt eine solche Ankündigung macht. Aber wenn jemand aus der frischen Quelle trinkt, den könnt ihr nicht festhalten. Es ist, als wolltet ihr ein Haus löschen, das brennt und trocken ist in einem mächtigen Sturm. Der Sturm heizt das Feuer noch mächtiger an. Seht, sie hatte etwas gefunden, das echt war. Und als ihre Sünde offenbar wurde, sie denkt heute noch daran in der Herrlichkeit, dass für sie ein Brunnen aufgebrochen, eine Quelle geöffnet wurde. Gemeinden hatten sie abgelehnt, aber sie fand eine Oase, einen Ort, eine Stätte, wo jemand war, der um sie gesorgt hat. Sie frohlockte. Wie können wir frohlocken? Er hat uns gefunden in Satzungen und Ferne von Gott, aber er fand uns, hat uns zur Quelle gebracht, zu dem Born gefüllt mit Blut. Dort haben wir alles verloren und haben getrunken von dem Born, der gefüllt ist, und sind erfrischt worden. Wir gedenken an den, der den Preis bezahlt hat, an Jesus Christus, den Sohn Gottes, dessen Geist auf uns ruht. Ich kann mir vorstellen, dass heute Abend auch Hagar etwas zu berichten hat. Sie wurde hinweggetan, missverstanden. Viele sind es, die an Hagar denken könnten heute Abend. Wer wandelt so mit Gott? Wer wandelt auf dem schmalen Weg? Menschen, die missverstanden worden sind. Seht, jeder, der auf diesem schmalen Wege wandelt und ihr versucht richtig zu leben, ihr werdet missverstanden sein. Ihr Schwestern und eure Nachbarn, ihr wisst, man wird euch missverstehen. Man ist nicht in dem Verein oder jenem Verein, nicht hier zum Kartenspiel und nicht dort zur Gesellschaft. Ihr seid missverstanden. So war Hagar missverstanden. Sie hatte ihr Kind Ismael. Es war die Frucht ihres Leibes durch eine rechtmäßige Heirat als Frau Abrahams. Sie war ja als Magd genommen worden, dann aber hat Sarah sie rechtmäßig dem Abraham gegeben. Und es war gemäß dem Gesetz, er hat sie geheiratet, sie wurde ihm gegeben. Und sie hat ihr Kind gehabt, das war ihre Hoffnung. Sie hat nichts Ungeschicktes getan und doch wurde sie missverstanden von Sarah und hinausgetan. Welch eine Stätte zu sein, dort in der Wüste. Und die Kehle Ismaels war trocken, er rief um Wasser. Nur das Herz einer Mutter kann einen solchen Schrei richtig verstehen. Lippen trocken in der Wüste. Und das einzige Kind, und sie fühlt, dass ihr der Körper des Kindes schwach wird und dem Tode entgegengeht. Kein Wasser, nur Felsengestein und Sand dort in der Wüste. Missverstanden. Welch eine Zeit. Dort war sie als Magd von Anfang an, hat versucht, das Richtige zu tun, was ihr aufgetragen war. Hier mit dem Baby in den Armen, das im Sterben lag. Und dort war sie traurig, legte sich unter einen Busch und betete. Und dann sah sie eine Quelle, einen Brunnen. Oh, die Quelle dessen, der lebt und der mich sieht. Noch heute ist diese Quelle. Irgendwie ist die Quelle dorthin gekommen und ist heute noch da zu einem Gedächtnis. Ich habe nicht genug Bildung, um diesen diese Quelle mit Namen zu nennen. Ihr wisst ja selber, könnt es in der Bibel nachlesen. Manchmal mag ich Dinge nicht ausdrücken, sonst meine ich, erfahren die Leute noch mehr von meiner Unwissenheit. Aber am Tage zu Pfingsten brach eine Quelle auf. Sie ist heute noch geöffnet und das lebendige Wasser strömt mächtig hervor. Ob Mann oder Frau, wer kommen will, darf kommen und trinken. Seht, kommt zu dieser Quelle. Wir als Fremdlinge, wir kommen und trinken von dieser Lebensquelle. Wie muss Hagar gefühlt haben, als sie die Quelle sah? Sie hat ihr Leben und das Leben ihres Kindes gerettet. Sicher hat sie alle Tage ihres Lebens daran denken müssen, durch die ganze Zeit. Wir könnten Wort fahren, über solche Dinge zu sprechen. Bitte übersieht eure Quelle nicht. Bitte seht doch den Ort der Erfrischung, der euch Leben bringt. Jesus wurde von Pilatus zum Herodes geschickt und man hat über ihn gespottet. Was haben diese Leute versäumt? Was war los mit Pilatus? Und als Pilatus Jesus zu Herodes sandte, wie töricht war Herodes? Er hatte von ihm gehört. Er hatte von seinem Predigtdienst gehört. Und Pilatus, ihm könnte man es entschuldigen, aber Herodes als Jude, dort stand der Meister vor ihm. Er, von dem alle Propheten geweissagt hatten, angefangen schon vom Garten Eden, wurde von ihm gesprochen und von seinem Kommen. Und er bat ihn nicht um Vergebung seiner Sünden. Sieh, er hat noch nicht einmal daran gedacht, wo wird er stehen an jenem Tage. Er wusste wohl nicht, in wessen Gegenwart er stand. Ihr sagt, das ist etwas Furchtbares, etwas Törichtes. Es war auch so. Es war das Törichteste, das der Mann hätte tun können. Ja, wir denken, wie furchtbar er dran war, aber einen Moment bitte. Wir haben heute Menschen, die das Gleiche tun. Sie stehen an derselben Quelle und machen immer noch denselben Fehler, den er getan hat. 4000 Jahre hatten Propheten von ihm gesprochen, aber weil er nicht kam, wie ihre Satzung es sagte, hat man ihn hinausgetan. Seht, so ist es jetzt wieder. Natürlich, jawohl, noch immer wird er hinausgetan. Sie wollen ihn nicht, es sei denn, es kommt gemäß ihrem Buch, so wie sie es geschrieben haben. Aber alle Propheten durch 4000 Jahre haben von ihm gesprochen. Und dort stand er vor ihm und er bat nicht um Vergebung. Dort ist er in der Gegenwart dessen, der die Erfüllung der hebräischen Propheten war. bat nicht um Vergebung. Dort ist er, in der Gegenwart dessen, der die Erfüllung der hebräischen Propheten war. Er stand vor ihm, aber er bat ihn nicht um Vergebung. Das war etwas Furchtbares. Aber wir tun dasselbe heute. Wir stehen hier nach den 6000 Jahren und wir machen einen größeren Fehler wie Herodes und Pilatus und Kaiphas und wer immer damals war. Denn wir haben 2000 mehr Jahre von dem, was er getan hat. Und wir machen immer noch denselben Fehler. Seht, ich nehme an, dass Herodes noch nicht einmal ernsthaft darüber nachgedacht hat. Und ich frage mich, wie ernsthaft denken wir darüber nach? Wie ernsthaft denkt ihr über dieses Wort nach? Was bedeutet dieses Wort euch? Wisst ihr, dass das Gott in Schriftform ausgedrückt ist? Und wir gehen einfach drüber weg und sagen, die Wunder sind vorbei, denn Dr. Jones hat es gesagt. Nun, und diese Bibel liegt hier, sie ist in jedem Buchhandel zu haben, in den Gemeinden, in den Häusern. Und Prediger lesen drüber hinweg, gehen darüber hinweg, weil ihre Satzung etwas anderes sagt. Sie, ich habe wohl hier in Phoenix schon 2-3 Mal die Bemerkung gemacht, Menschen danken Gott immer für das, was er getan hat und schauen nach dem, was er tun wird und gehen an dem vorbei, was er tut. Sie sehen es einfach nicht. Nun, vielleicht hätte Herodes Gott dafür danken können, dass er die Kinder Israel herausgeführt hat. Aber jetzt war derselbe Messias hier vor ihm und er sah ihn nicht und er kannte ihn nicht. Sehen, er war in der Welt, die Welt war durch ihn gemacht worden und die Welt erkannte ihn nicht. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Jawohl, dort, in seiner Gegenwart. Er wird niemals ernsthaft darüber nachgedacht haben. Sehen, sie denken nicht ernsthaft darüber nach. Sie meinen, ich gehe zur Kirche, ich bin genauso gut wie du. Nein, diese Einstellung könnt ihr nicht haben. Ihr könnt nicht sagen, ich bin so gut wie du oder wie jemand anders. Nein, nicht ein Mensch ist euer Beispiel oder Vorbild. Jesus Christus ist euer Beispiel. Und ihr müsst sein Wort nehmen. Nun seht, die Bibel sagt in der Offenbarung, von der vollen Offenbarung Jesu Christi. Wer ein Wort davon nimmt oder dazu tut, dessen Teil wird vom Baum des Lebens weggenommen. Denn Gott hat gemäß Hebräer 1 vor Zeiten durch die Propheten auf mancherlei Weise gesprochen, aber in den letzten Tagen durch seinen Sohn Jesus Christus. Christus offenbart sich, lässt sich erkennen, er gibt das Wort. Seht, ich glaube, ich sprach zu Carl Williams darüber. Ich sagte, hör mal, siehst du diesen Baum hier? Ich sagte, was ist es denn? Ein schöner Palmbaum. Es ist einfach Erde, aus Erde hervorgekommen. Und hier der Palmbaum. Und hier ein Feigenbaum. Wieder ein anderer Baum, aber aus derselben Erde hervorgekommen. Und ein anderes Leben. Was sind wir? Wir sind von dieser Erde genommen, irdisch, mit einem menschlichen Leben. Seht, dieses menschliche Leben ist irdisch und muss zur Erde zurückgehen. Aber es ist ein Leben, das von oben kommt. Und deshalb müssen wir wiedergeboren sein. Wir müssen das ewige Leben haben. Wie töricht sind Menschen, wenn sie nicht ernsthaft darüber nachdenken. Es ist nicht eine Gemütsbewegung. Es geht nicht darum, Lehrsatzungen zu sein. Es ist eine Erfahrung, ein Erlebnis. Es ist eine Geburt durch den Heiligen Geist. Seht. Es ist eine Erfahrung. Ihr stirbt euch selber und die Geburt geschieht und ihr lebt dann ferne für Gott. Seht, es ist der göttliche Same, der in euer Herz hineingelegt wird. Und dann wird der Sohn Gottes hervorgeboren als Söhne Gottes und Töchter. Seht, Jesus konnte sagen, wer kann mich einer Sünde überführen? Und er sagte, wenn ihr mir nicht glauben könnt, glaubt doch den Werken, die geschehen. Forscht in der Schrift. Sie ist die von mir Zeugin. Sie sagt euch, wer ich bin. Und wenn ich nicht alle Qualifikationen habe, von denen die Schrift sagt, dann glaubt mir nicht. Aber wenn sie offenbar werden, oh, wenn wir Christen, wenn wir Prediger, wenn wir Männer und Frauen und ihr Pfingstler und der Rest, wenn wir nicht nehmen können, was Gottes Wort sagt, wenn wir nicht leben können zu dem vollen Mannesalter Jesu Christi und zu dem, was Gott gesagt hat, dann werden wir der Sünde des Unglaubens verdammt werden. Wenn wir sagen, die Wunderzeiten sind vorbei, denn so und so hat's gesagt, dann sind auch wir daran schuldig geworden, um unseres Unglaubens willen. Es gibt nur eine Sünde, an der alles hängt, das ist die Sünde des Unglaubens, alles andere folgt dieser Sünde. Seht, wer zu Gott kommt, muss glauben, dass Gott da ist und dass er die belohnt, die zu ihm kommen. Seht, Gott will eine solche Gemeinde haben und er wird sie haben. Menschen, die sich selbst gestorben sind, was hat Jesus Christus verheißen? Was ist verheißen worden für diese letzten Zeit und ist nicht geoffenbart worden in diesen letzten Tagen? Amen. Seht, jetzt können wir daran denken. Wir gedenken an ihn. Seht, was uns fehlen mag, lasst uns tun und erfüllen. Seht, lasst uns zurückkommen, damit es offenbar werden kann. Was fordert er? Nicht, was wir meinen, sondern was er von uns fordert, dass wir haben müssen. Wir müssen ihm folgen, in dem, was er fordert. Ihr sagt, ich gehöre hier. Oder denkt doch einmal ernsthaft darüber nach, über die Dinge Gottes. Was ihr denkt, bedeutet gar nichts. Ja, Herodes hat auch denken können, weißt du nicht, wer ich bin? Er hat nie daran gedacht, zu überlegen, wer der ist, der vor ihm steht. Lasst uns geistlich denken. Sind, als Christus vor ihn gestellt war, er, von dem alle Propheten, alle Alten gesprochen haben, und hier stand er vor ihm. Und es war die Gelegenheit, die Gott ihm gegeben hat, dem Herodes, vielleicht die einzige Gelegenheit. Er aber wollte Unterhaltung. Ich frage mich, Brüder, denkt ernsthaft nach. Ich frage, ob wir Pfingstler, ich frage mich, ob wir den Heiligen Geist empfangen haben, nur um eine schöne Unterhaltung zu haben, oder ob wir wie Josua bereit sind, vorwärts zu gehen. Seht, wir müssen in das verheißene Land hineingehen und es in Besitz nehmen. Haben wir vielleicht nicht ernsthaft genug darüber nachgedacht? Ihr müsst ernsthaft nachdenken. Wenn Pilatus so nachgedacht hätte und wenn Herodes so nachgedacht, seht, sie haben nicht ernsthaft nachgedacht über die Situation, in der sie sich befanden. Seht, was war mit den Priestern? Heute machen sie aus dem Christentum wie irgendeinen Trick, dass man irgendetwas herzaubert für die Menschen. Nein, es ist eine persönliche Angelegenheit. Ihr müsst selber darüber nachdenken und müsst es in Empfang nehmen. Natürlich, macht nichts von selber und macht euch selber auch nichts vor. Gott hat das Echte für euch. Warum wollt ihr Ersatz nehmen, wenn der Himmel voller Realität ist? Wir müssen aufrichtig sein und nicht versuchen, an dem, was Gott tut, vorbeizugehen. Nein, wir müssen uns fragen, was es bedeutet und müssen fragen, Herr, wie können wir dir dienen, Herr? Wenn ich eine Türmatte sein soll, dann mach aus mir die beste Fußmatte, die es gibt. Aber lass es mich sein. Nicht, dass sie sagen, wenn ich kein Billy Graham und kein Oral Roberts sein kann, dann will ich gar nichts sein. Was ist denn? Nun, was ist, wenn ihr Türmatte sein könnt und es wäre im Plane Gottes, dann seid's eben, seid zufrieden. Das macht doch keinen Unterschied. Aber wir gehen einher und nehmen dieses und jenes an und meinen, alle müssen uns dienen. Nein, fragt, wie ihr Gott dienen könnt. Und wenn er euch etwas auftragen wird, dann wird der Herr Jesus euch auch leiten. Er wird euch führen und tut das, was er euch aufgetragen hat, richtig und gut. Der Herr Jesus sagte, warum nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch gesagt habe? Wir sollten die Schrift durchforschen und sollten finden, was Gottes Programm und Gottes Plan ist. Er sagt, ihr nennt mich Herr. Warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr nicht tut, was ich euch gesagt habe? Natürlich, Herr bedeutet Eigentümer. Seht, der Herr ist der Eigentümer, er besitzt das. Seht, viele sind es, die Jesus als Retter aufnehmen, weil sie nicht zur Hölle wollen. Aber sie wollen ihn nicht als Herrn haben, dass sie sein völliges Eigentum sind, dass er über sie bestimmt. Seht, wenn ihr sagt, er ist mein Herr, damit sagt ihr, ich bin sein Eigentum. und er bestimmt über mich, und dann werdet ihr so froh als Fußmatte, als wärt ihr ein Morgenstern. Wenn ihr wisst, ihr seid im Willen Gottes. Die meisten wollen ihn als Retter, aber nicht als Herrn. Wenn er Herr ist, dann spricht er zu euch und ihr werdet es befolgen. Sehen, ihr könnt nicht sagen, ach, das ist nicht für mich. Ihr Frauen hier, nun, vielleicht meint ihr, dass es ermüdend ist, dasselbe zu sagen. Irgendjemand predigte über Buße, dritten Abend, vierten Abend, 4 Wochen in derselben Gemeinde. Und dann kam jemand und sagte, Bruder, wir sind froh für deine Predigten, aber hast du kein anderes Thema? Ich sage, ich habe viele andere Themen, aber ihr habt doch keine Buße getan. Seht, lasst die Gemeinde ihr ABC begreifen, dann gehen wir über zur Algebra. Seht ihr, dann können die Gaben offenbar werden. Lasst uns erstmal gehen lernen, ehe wir laufen wollen. Seht, ihr wisst, was ich meine. Nun, wir wollen des Herrn gedenken. Er ist es, dem ihr dient. Es ist nicht nur die Gaben, die ihr bekommt, um damit Spaß zu haben. Nein, nein, es sind viele, die von Gaben reden. Aber wenn ich sehe, wie sie damit umgehen, weiß ich, dass sie nichts davon kennen. Seht, die Gaben Gottes, es ist nicht etwas, damit man spielen könnte. Die Gaben Gottes sind gnädiglich gegeben. Und wer sie hat, der wird besorgt sein in der Gegenwart Gottes. Es ist nicht Jauchzen. Nein, das sind die Segnungen. Aber die Gegenwart Gottes ist etwas Furchterregendes. Ich möchte nicht, dass ihr versäumt, das Tonband zu hören. Sirs, what is the time? Nun, ihr wisst, Jakob, als er dort sich gelegt hatte und den Stein als Kissen hatte und die Engel herab und herunter gehen sah, und er sagt, dies ist ein furchtbarer Ort, es ist das Haus Gottes. Als Jesaja, der Prophet, der viele Jahre geweissagt hatte unter Usia, dem König, und als er genommen wurde, weil er versucht hat, den Dienst eines Priesters zu nehmen, und wurde vom Aussatz getroffen und genommen. Aber Jesaja, er weissagte, ihr wisst, Jesaja weissagte schon als Kind, er war als Prophet geboren, wie es mit all solchen Propheten ist. Aber dann, dort in der Gegenwart Gottes, bekannte er seine Sünden. Und obwohl er Prophet war, er sah Cherubim, er sah Seraphim. Seht, und er sah, wie sie sich deckten mit 2 Flügeln und mit 2 flogen und so weiter. Und riefen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, Zebaoth. Jesaja erinnerte sich dann daran, das, was immer auf seiner Reise gewesen ist. Seht, seine Gabe, das alles, was er hatte. Jetzt begriff er, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Und ich wohne unter Menschen mit unreinen Lippen. Und dann kam der Engel des Herrn. Seht, es war etwas Furchtbares. Er sagt, wehe mir. Seht, nicht jauchzen und jubeln, nein. Er sagte, wehe mir. Ich verurteile jauchzen und jubeln nicht. Das ist nicht, wovon ich jetzt spreche. Nein, ich spreche von der Kraft, von der Gegenwart des lebendigen Gottes, die solch eine heilige Atmosphäre und Furcht über die Versammlung bringt, dass ihr wie gelähmt seid. Sehen. Und daran werdet ihr euch immer erinnern. Jesaja hat das gedacht, solange er lebte, was er dort erfahren hatte. Er hat immer daran gedacht, was er gesehen und gehört hat. Seht, auch Jakob, er konnte sich bis zur letzten Stunde seines Lebens an das erinnern, was er gesehen hat. Nicht, was Menschen denken, was sie erlebt haben. Wir müssen in seine Gegenwart kommen und wissen, er hat uns nicht nur aus Zeitvertreib gebracht, sondern ihm zu dienen. Er hat uns sein Wort gegeben. Wir haben vieles, an das wir denken können. Seht, aber auch Judas Ischariot hat etwas, an das er sich erinnern könnte. Und vielleicht wird es immer denken, seht, er hat den Herrn Jesus verkauft um persönliches Gewinnes willen. Ich frage mich heute Abend, ob nicht viele heute dasselbe tun. Sie verkaufen ihr Erstgeburtsrecht um des persönlichen Gewinnes willen. Ihr solltet feurig sein für Gott. Ihr solltet etwas für ihn tun, für ihn wirken. Seht, und da nicht hingehen, wo ihr leben könnt, wie ihr wollt, und dann noch Christin sein, wie ihr es meint. Nein. Seht, die Welt und die Gläubigen sind ein Unterschied. Die Welt sieht zu, dass sie vom Licht wegkommt, aber die Gläubigen wandeln im Lichte. Seht, es hat keinen Zweck, sich als Christ zu bekennen und zu leben, wie man will. Seht, das wollte diese Nation als Präsident und das hat sie bekommen. Seht, das ist, was die Kirchen wollen, die Gemeinden, und das haben sie bekommen. Seht, aber die Gläubigen wollen alles, dass es von ihnen genommen wird, dass sie alle Sünde ablegen, die sie bedrückt. Seht das Gewicht, das sie bedrückt, damit sie vorwärts laufen können, aufschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Sie denken an ihn und wir denken an ihn. Frauen, lasst euer Haar wachsen. Männer, hört auf, verkehrt zu handeln, zu rauchen und so weiter. Und ihr Prediger, ihr Diakone und alles, überall muss Ordnung hereingebracht werden. Meint nicht, ihr gehört zur Organisation und damit ist es gut. Legt beiseite alle Sünde. Gedenket an Jesus. Vielleicht werdet ihr unpopulär. Damals war Jesus als junger Rabbi ein bekannter Mann. Leute wurden gesund, die Blinden wurden sehend und der Herr offenbarte seine Macht und Herrlichkeit. Er konnte aussprechen, was er aussprach, und es geschah. Aber dann begann er, die Wahrheit Gottes zu lehren. Dann war er nicht mehr populär. Wisst ihr, die Leute gingen von ihm weg. Und auch die 70 sagten, das ist eine harte Rede, und gingen weg von ihm. Und er wendet sich an die 12 und sagt, wollt ihr auch von mir gehen? Petrus antwortet, wohin sollen wir gehen, Herr? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin du gehst, gehen auch wir. Wir sind bereit. Wir wollen seiner gedenken. Er war unser Beispiel. Er hat alles getan. Er hat die Pharisäer verurteilt. Seht, er ging durch diese Welt, ohne dass ihn ein Flecken berühren konnte. Und das Zeugnis Gottes, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Er nahm alle Sünde auf sich, meine Sünde, eure Sünde, auf sich und trug sie dahin. Seht, und dann lief sein Schweiß von seinen heiligen Augenbrauen über die Wangen. Was war's? Nicht, weil er schuldig war. Es war deine Schuld, es war meine Schuld, es war unsere Schuld. Nun, wenn er das alles für uns getan hat, wie können wir in Selbstgerechtigkeit auf Dogmen stehen bleiben in dieser modernen Zeit? Lasst uns des Herrn gedenken. Lasst uns des Preises gedenken, den er für uns bezahlt hat. Schämt euch seiner niemals. Ihr solltet immer daran denken. Denn wir kommen in die letzte Stunde hinein. Die Sonne geht unter, die Zivilisation kam vom Osten und ist zum Westen angelangt. Seht, und alles in dieser Welt kommt zum Höhepunkt. Ihr seht, was in Hollywood vor sich geht, was in den Gemeinden vor sich geht. Welch eine Zeit ist es. Lasst uns des Herrn gedenken, denn er gedachte unser. Haltet fest an seinem Worte inmitten aller Prüfungen, aller Versuchen. Er war euer Beispiel und Vorbild. Als Satan zu Jesus kam und sagte, es steht geschrieben, sagte der Herr, es steht abermals geschrieben. Lasst uns das Gleiche tun. Er war unser Beispiel. Diese Priester, auch sie werden vieles zu denken haben aus jener Zeit. Ihr sagt, Bruder Brenne, waren sie nicht heilige Männer? Nein, sie hatten eine falsche Pietät. Sie hatten eine falsche, eine eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit. Jesus sagte ihnen, euer Vater ist der Teufel und seine Werke tut ihr. Sie haben an vieles zu denken aus jener Zeit. Sie haben die echte Offenbarung und Kundgebung des Messias gesehen, die bewiesen hat, dass er der Messias ist. Und sie sagten, es ist ein böser Geist und lehnten es ab. Sie sagten, es ist Beelzebub. Und Jesus sagte, es ist Lästerung. Und wer immer gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht vergeben werden. Lasst uns nicht ihren Platz einnehmen, Brüder. Lasst uns nicht sein, wie sie gewesen sind. Nein, lass mich sein, wie Nathanael war. Du bist Christus, der König Israels, der Sohn Gottes. Lass mich so dastehen, wie er dagestanden hat. Ihr Frauen, steht da wie die Frau am Brunnen. Sie hatte an vieles zurückzudenken. Sie fand den Brunnen, die Quelle. Seht, warum taten es die Priester damals? Es war Eifersucht. Sie hatten Angst um ihre Satzungen, um ihre Tradition, um ihre Überlieferungen, die im Gegensatz zum Worte Gottes waren. Und sie waren neidisch um des alles Willen. Brüder, lasst nicht solch einen Neid in uns sein. Nein, lasst uns an Jesus denken, wie er war, wie er handelte. Aber sie waren voller Eifersucht und taten das alles aus Neid. Nun, Auch der reiche Mann hat manches, an das er sich erinnern kann. Er hatte die Gelegenheit, Jesus Christus anzunehmen. Aber er hatte das Ansehen bei Menschen mehr im Auge als das Wohlgefallen Gottes. Seht, die Bibel sagt es klar, dass er sich an das zurückerinnerte, als er in der Hölle war und die Botschaft kam zurück. Und dann heißt es, erinnere dich, während deines Lebens hast du Gutes gehabt. Seht, Phönix, ihr hattet die Gelegenheit, die Welt hat die Gelegenheit. Lasst diese Gelegenheit nicht von euch gehen, ohne dass ihr sie auf eurem Pfad gesehen habt. Seht, diese Priester wussten eigentlich, wer er war. Denn Nikodemus, einer der Hauptpharisäer, er sagte, wir wissen, deine Lehre kommt von Gott, denn niemand kann tun, was du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Auch daran müssen sie denken. Sie wussten es besser, handelten aber nicht danach. Will euch eure Satzung zurückhalten von der Taufe des Heiligen Geistes, reißt euch los. Ich denke jetzt daran, als ich in meiner Stadt zum Krankenhaus gerufen wurde, eine Frau, die zurückgefallen war, die einmal zu meiner Gemeinde kam, aber sie ging dann zurück und 7 Teufel haben sie in Besitz genommen, aber dann war sie im Krankenhaus im Sterben und sie ließ mich rufen und ich kam hin und ich sagte, hast du immer noch ein Verlangen, Gott zu lieben? Sie sagte ja und ich sagte, du hast Gott verlassen, aber Gott hat dich nicht verlassen und sie wollte, dass ich für sie bete. Und eine Frau lag im Nebenbett und sie hatte ihre Lippen schon zu. Ich wusste, irgendetwas kommt. Sie war gerade operiert worden am vergangenen Tage. Und ihr Sohn schaute mich an, der auch da war. Und ich bat, ich sagte, dürfen wir jetzt beten? Und sie schrie, zieh den Vorhang. Und ich fragte, bist du gläubig? Und sie antwortete, ich habe dir gesagt, zieh den Vorhang. Und wieder sagt sie, ich möchte dir wissen lassen, wir sind Methodisten. Und ich sagte, ja, es zeigt es schon. Was war es? Sie wollte nicht mal zusehen, wie eine andere Person, die mit dem Tode kämpft, die jetzt zurückkommt zu Gott, dass ich mit ihr bete. Seht ihr, warum hat sie sich nicht an das erinnern können, was Jesus getan hat? Wie furchtbar wird es sein am Tage des Gerichtes? Vor einigen Tagen war ich im Fahrstuhl in Louisville. Ich musste Impfungen und so weiter bekommen, weil ich nach Übersee wollte. Es ist notwendig. Ich wollte mit Bruder Rohl gehen und musste diese Behandlung über mich ergehen lassen. Und der Fahrstuhl ging wohl bis zum 8. Stockwerk. Das war das Letzte in dem Gebäude. Und als wir dann oben waren, einer von den Männern dort hatte zu viel getrunken, die im Fahrstuhl waren. Und er sagte, Jungs, das ist so hoch, wie wir gehen können, raus hier. Ich habe nichts gesagt, er wusste nicht, dass ich Prediger war. Ich dachte, Moment, wenn ich raus bin, ich werde dich schon noch packen. Und ich ging hin, sagte, hör mal, wenn wir auf uns selber vertrauen, werden wir nicht höher gehen als wie hier. Aber wenn wir Jesus vertrauen, werden wir eines Tages höher hinaufgehen. Ich sagte, wir können höher hinaufgehen, bis wir an allem, was im Universum ist, vorbeigehen. Am Jupiter, am Mars, an allem, an der Milchstraße, bis wir in der Herrlichkeit Gottes landen. Jawohl. Ich bin so froh darüber. Seht, er ist hinaufgegangen. Wir werden ihm folgen. Wir vertrauen ihm. Nicht uns, nein, ihm vertrauen wir. Er hat uns alles geschenkt. Er hat uns gerettet. Jesus in seiner Gnade, er hat uns erhoben, jetzt schon. Wir sind nicht mehr erdengebunden, nein, wir sind nicht erdengebunden, nein, wir gehören zum Himmel, wir sind hier schon gestorben. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott, wir sind auferstanden mit ihm. Wir sind nicht nur mit ihm gestorben, wir sind mit ihm auferstanden und in himmlische Örter versetzt mit ihm. Wir sitzen mit ihm in himmlischen Erden. Wann, Bruder Brenham? Schon jetzt. Jawohl. Seht, wir sind schon mit ihm auferstanden. Dies ist schon die Erstlingsfrucht der Auferstehung. Das Leben ist da, der Tod ist verschlungen worden. Und wir sind mit Christus in das Himmlische versetzt worden. Jawohl. Welch eine herrliche Sache ist es, in das Himmlische mit Jesus Christus versetzt worden sein, dem Sohne Gottes. Nun, wir gedenken seine, all seine Verheißungen, die er gegeben hat. Während wir hier sitzen, muss ich auf die Uhr schauen. Und ich fragte mich, warum die Zeit nicht weitergeht. Sie ist stehen geblieben. Und ich habe hier noch 3 Seiten gehabt. Aber dann habe ich auf meine Uhr geschaut und wusste, dass es nicht mehr 19 Uhr ist, sondern später. Nun, ich hoffe, dass ihr gut gefühlt habt und dass es euch zum Nutzen sein wird. Ihr wisst, eines Tages wird die Zeit stehen bleiben. Und wir werden in die Herrlichkeit hinaufgenommen werden, in die Ewigkeit, wo es keine Zeit mehr geben wird. Hier sitzen wir jetzt in der Zeit, aber wir sind schon erhoben in das Himmlische. Woran können wir zurückdenken? Wir denken an jede Verheißung, die er gemacht hat. Wenn ihr in mir bleibt und meine Wort in euch bleiben, so könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ich denke an Johannes 5, 24. Wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Er ist hindurchgekommen. Und wir leben in Jesus Christus ins Himmlische versetzt. Er hat es verheißen. Daran denken wir. Wir denken daran, wie er sich als Messias unter dem Volk offenbart hat. Die Gläubigen sahen es. Und in Johannes 14, 12 sagte er, wer an mich glaubt, wird dieselben Werke tun, die ich getan habe, und noch größere. Das ist seine Verheißung. Er hat verheißen in der letzten Zeit, dass der Heilige Geist sich offenbaren wird, hier unter uns als Menschen, wie es damals geschah zur Zeit Sodoms. Seht, wir denken daran. Er hat es gesagt. Ich glaube es so, als hätte ich dabei gesessen, als er es ausgesprochen hat. Ich glaube sein Wort in der Gesamtheit. Er hat es gesagt. Amen. Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Ich denke daran. Und ich las noch, wo Jesus sagte, vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, er wird euch alles lehren, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, und er wird euch das Zukünftige verkündigen. Das Wort sagt, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, und es dringt hindurch und scheidet Seele und Geist, Mark und Bein. Daran denken wir. Jesus Christus ging durch eine Volksmenge. Eine Frau berührte den Saum seines Gewandes und sie wurde geheilt. Jesus wandte sich um und fragte, wer hat mich berührt? Petrus und die anderen dachten, das Volk drängt ihn und jeder berührt ihn. Aber Jesus sagte, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Jesus fand die Frau, sagte ihr von der Krankheit des Blutflusses und sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Seht, im Hebräerbrief steht geschrieben, und daran denken wir, dass er Hohepriester ist, der jetzt Mitgefühl hat mit unseren Schwachheiten. Ich denke daran, die Bibel sagt in Hebräer 13, 8, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Oh, wie wunderbar, wir können an das alles denken. Seht, nur eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Die Gemeinde, die Gläubigen, denn ich bin mit euch, auch in euch, bis an das Ende der Welt. Ich werde euch nie verlassen und nie versäumen. Es ist nicht etwas, das heute kommt und morgen weg ist. Nein, er ist immer mit uns. Nie wird er uns verlassen, nie wird er uns versäumen. Oh, wie wunderbar. Wir sollten jauchzen, jubeln, wir könnten weinen, ihr müsst darüber ernsthaft nachdenken. Seht. Nicht, dass Jesus nur halbwegs eine Verheißung gemacht hat, zu der er nicht steht. Nein, er hat es gesagt und er steht dazu. Was sind wir hier überhaupt zusammengekommen? Weshalb? Was wollen wir? Was ist euer Bestreben? Weshalb sind wir hier? Seht, wenn es so ist, dann wissen wir, dass die ganze Bibel richtig ist. Jedes Wort ist wahr. Seht, nicht ihr, nicht ich, nicht euer Prediger. Wir haben nicht die Verheißungen gemacht. Jesus hat die Verheißungen gegeben. Und darauf können wir uns verlassen. Er sagte, geht in alle Welt, predigt das Evangelium in aller Welt. Und 2/3 haben es noch nicht gehört. Und es soll in die ganze Welt gebracht werden. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Ich denke daran, dass er es gesagt hat. Seht, wie kann ich etwas anderes aufnehmen, wenn ich an das denke, was er gesagt hat? Er sagte, geht in alle Welt und predigt der ganzen Schöpfung. Und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wie könnte ich mit einer Gruppe von Menschen sein, die das Wort leugnen, die es ablehnen? Denn ich weiß, Gott wacht über seinen Worten, um es zu bestätigen. Wie könnte ich mit Ungläubigen zusammen sein? Oh Gott, Lass mich an das denken, was du gesagt hast. Jesus, lass mich an das denken, was du gesagt hast, an den Stand, den du eingenommen hast. Ich bin tot, daran denke ich. Ich bin gar nicht mehr. Ich bin vor 33 Jahren gestorben. Jetzt lebt Christus in mir. Und wenn ich sehe, dass er etwas tut, seht, und wenn man an sich selber sieht, dass etwas Ungeziemliches getan wird, dann sind wir noch nicht gestorben. Seht, dann lebt ihr noch selber. Aber wenn ihr im Gehorsam tut, was Gottes Wort sagt, Jesus sagte, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Seht, dann lebt er in euch. Er hat verheißen, eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Die Welt nicht mehr, aber ihr werdet mich sehen. Oh, wie wunderbar. Wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So hat er es gesagt. Denkt daran, glaubt ihr's? Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Welche Werke hat er getan? Seht ihr's? Nun, ihr sagt, Bruder Brennim, das war für eine andere Zeit. Nein, ich denke an das, was er gesagt hat. Nicht an das, was ihr sagt, sondern an das, was er gesagt hat. Er, seht, jeder, der mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, sein eigenes Denken, seine eigenen Gedanken. Ihr könnt euren Vater, eure Mutter, eure Frau, eure Kinder leugnen. Aber das Wort Gottes ist so real, so echt, das könnt ihr nicht leugnen. Er ist hier gegenwärtig. Gedenkt an jede Verheißung, die er machte, indem wir die Häupter beugen. Unser himmlischer Vater, es waren viele Fürbitten zu Anfang. Hände erhoben sich im ganzen Gebäude. Vater, du bist der lebendige Gott. Ich bete zu dir. O Herr Jesus, segne diese Menschen. Möge dein Heiliger Geist in ihnen wohnen. Gib ihnen das ewige Leben. Gib ihnen, was sie bedürfen. Wir gedenken deiner. Du hast die Verheißung gemacht, gegeben. Du bist verantwortlich für die Verheißung. Wir denken nicht an das, was jemand anders sagte. Du bist es, der geredet hat. Zu dir schauen wir auf, deine Verheißungen zu erfüllen. Du hast gesagt, wer an mich glaubt, er soll leben, wenn er gleich stirbe. Und wer an mich glaubt und lebt, wird nimmermehr sterben. Du hast gesagt, o Herr, und du hast gesagt, denen, die an dich glauben, du hast gesagt, sie haben das ewige Leben. Und du hast gesagt, wer an mich glaubt, wird das tun, was ich getan habe. Nun, Vater, wir wissen, dass du Gott bist. Und wir wissen, es gibt keinen anderen als dich. Wir glauben dir und wir vertrauen dir im Namen Jesu Christi, während eure Häupter gebeugt sind. Wie viele in diesem Gebäude sind, dass ihr dem Herrn nicht so dient und seiner nicht so gedenkt, wie ihr solltet, wollt ihr nicht eure Hände erheben und dadurch bezeugen, dass ihr immer den Herrn vor Augen haben werdet, wie David es gesagt hat. Und wie David sagt, gib mir, Herr, dass wir beten möchten, gib mir mehr von dir. Oh, überall haben die Leute wie einmütig ihre Hände erhoben. Herr Jesus, sei mir gnädig. Sind solche hier heute Abend, welche hier, die ihn nicht als Herrn bekannt haben. Ihr steht jetzt vor ihm oder seid vor ihm. Er hat's verheißen. Wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das hat er verheißen. Dann muss er hier sein. Wollt ihr ihn jetzt als Herrn aufnehmen? Oder wollt ihr tun, was Herodes tat? Wollt ihr tun, was Pilatus getan hat und ihn einfach abweisen und sagen, ja, meine Mutter ist ein Christ und mein Vater ist Christ und vielleicht meine Frau ist eine religiöse Frau. Was ist mit euch? Wollt auch ihr eure Hände heben und sagen, Herr, gedenke meiner, ich bin ein Sünder. Hebt eure Hände. Wie viele wollen ihre Hände heben? Ist kein Sünder im Gebäude? Gott segne dich, Frau. Gott segne dich, Frau. Und dort, ja, ich wusste, dass etwas nicht stimmen konnte. Jesus sagte, er ist hier, er kennt eure Gedanken und eure Herzen. Ich danke euch für eure Aufrichtigkeit. Noch mehr sollten ihre Hände erheben. Wollt ihr es noch tun? Und sagen, Bruder Brennan, ich habe nur geheuchelt. Ich gehe zur Gemeinde, aber ich bin nicht wiedergeboren. Ich kenne Christus noch nicht in der Weise. Ich liebe die Welt noch immer. Und ich gehe zwar, um die Predigt zu hören, aber ich nehme mir nicht die Zeit, um Stunden zu beten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Das tue ich nicht. Ich habe noch nicht mal ein Verlangen danach. Ich weiß, Bruder Brennen, ich kann nicht recht sein, ohne dass dieses in meinem Leben ist. Wollt ihr jetzt eure Hände heben? Seid aufrecht. Oh, das ist recht. Dankeschön. Jawohl. Der Herr segne euch. Amen. Ich warte nur, um zu sehen, ob der Heilige Geist noch etwas offenbaren wird. Prüft eure Herzen, denn er durchforscht sie jetzt. Gut, Gott segne dich, Frau, das ist fein. Während ihr jetzt darüber nach, nehmt es ernst. Ihr sagt, Bruder Brennan, ich muss mich nach Hause beeilen. Eines Tages werdet ihr euch aus diesem Leben beeilen. Denkt jetzt darüber nach, dies ist die Stunde, dies ist die Zeit. Ihr sagt, unser Pastor ist ein feiner Mensch, er kann die Botschaft bringen. Es ist nicht die Botschaft, es ist die Botschaft. Ganz gleich, wer kommt und euch die Botschaft bringt. Wenn jemand zu euch käme und sage, hier ist $1,000,000, ihr würdet das Geld annehmen, ganz gleich, wer es euch bringt. So müsst auch eure Vergebung annehmen und das Wort und die Verheißungen. Beugt nochmal eure Häupter. Ich möchte euch etwas ganz Ernstes fragen. Ihr Frauen, die ihr das Haar kurz geschnitten habt und wisst, es sollte lang sein und wollt es wachsen lassen, hebt eure Hände. Dankeschön. Gott segne euch. Ich habe Hoffnung für euch. Oh, wenn es so weit mit euch wäre, dass ihr das Empfinden nicht mehr hättet, was dann? Seht, das Wort sagt es. Wie viele von euch Frauen tragen kurze Hosen und so weiter und raucht und ihr Männer wisst, dass ihr verkehrt handelt und ihr wollt es nicht mehr tun und sagt, Bruder Brennan, damit soll jetzt Schluss sein. Ich hebe meine Hand und damit bitte ich Gott, alles von mir zu nehmen. Seid jetzt ehrlich und aufrichtig. Dankeschön. Gott segne euch. Das ist Aufrichtigkeit. Das ist Ehrlichkeit. Gott wird uns jetzt gleich eine Heilungsversammlung geben aufgrund dieser Aufrichtigkeit, wenn wir es nur glauben können. Habt Glauben an Gott. Himmlischer Vater, du hast die Hände gesehen. Du weißt die Verfassung der Menschen. Du weißt, was in ihren Herzen ist. Ich bete, dass du Vergebung jedem Einzelnen zuteil werden lässt. Gib ihnen das Verlangen ihres Herzens. Nimm das, was ihnen Schmerzen bereitet. Gib ihnen, was sie benötigen und was sie wissen müssen und empfangen sollten. Ich bitte es im Namen deines geliebten Sohnes, des Herrn Jesus. Dir übergebe ich sie, Vater, dass du dein Werk in ihnen tun könntest. Im Namen Jesu Christi. Amen. Nun, während ihr eure Häupter emporhebt, wie viele fühlen schon jetzt den Unterschied? Wie viele wissen, dass er verheißen hat, ich bin der Herr, dein Arzt, und dass er es tun wird? Wie viele glauben, dass er verheißen hat, eine kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen? Glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass es möglich ist, dass Hebräer 13, 8 offenbar werden kann, dass Jesus derselbe ist und wir ihn sehen können? Wie können wir ihn sehen? Indem er sich offenbart durch seinen Geist. Könnt ihr das glauben? Nun, ich bitte jetzt, dass ihr alle im Gebet sein möchtet und dass ihr jetzt alle Aufmerksamkeit gebt. Jeder Geist, der gegenwärtig ist, ist jetzt unter meiner Kontrolle zur Ehre Gottes, damit der Heilige Geist frei wirken kann und euch beweisen, dass der Herr gegenwärtig ist. Johannes 14, 12. Wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Glaubt ihr das? Dann alle, die hier seid, die ihr krank seid und um etwas betet, vergesst es nicht, berührt den Saum seines Gewandes. Er ist Hohepriester, er hat Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Das sagt die Bibel. Wie würde er handeln? Er würde so handeln, wie er tat, als er auf Erden wandelte. Was würde er tun? Seht, sein Leib ist dargebracht worden. Und er hat seinen Geist gesandt. Und er nimmt das alles und zeigt es uns. Nun, wenn ihr sehen wollt, ihr wisst ja, warum ich dieses auf die Grundlage des Wortes lege. Weil ich weiß, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und ich glaube von ganzem Herzen. Nicht um etwas vorzuführen, nein. Nein, ich bin aufrichtig und ehrlich. Ich weiß, er hat es gesagt und er tut es. Und deshalb wisst ihr es auch. Das, was Christus gehört und was er zugesagt hat, das tut er. Er macht es offenbar. Der Heilige Geist ist gegenwärtig. Betet einfach. und berührt den Saum seines Gewandes, und ich weihe mich ihm, um zu sehen, was er euch sagen wird. Betet. Ist jemand hier, der nie vorher in der Versammlung war? Hebt eure Hände. Jawohl, es sind genügend. Denkt daran, Jesus Christus hat nicht einmal gesagt, ich heile euch jetzt. Er sagte, nicht ich tue die Werke, sondern mein Vater tut die Werke. In Johannes 5, 19 sagte er, nachdem er am Teiche Bethesda war, wo viele Kranke gelegen hatten, vielleicht Tausende, Blinde, Lahme, Krüppel und so weiter. Er ging zu einem Manne, der wohl Prostata-Leiden hatte und Tuberkulose. Und er konnte sich noch ein wenig bewegen. Dieser Mann sagte, nimm dein Bett und geh nach Haus. Jedes Mal, wenn er hinein wollte, ging schon jemand anders vor ihm hinein. Jesus aber kannte ihn. Er ging hin, und als Jesus nachher zur Rede gestellt wurde, sagte er, wahrlich, wahrlich, der Sohn kann nichts tun, als nur das, was der Vater ihm zeigt. In derselben Verfassung sind wir heute. Kein Prophet, niemand kann irgendetwas tun, es sei denn, Gott tut es in seiner Souveränität, gemäß seinem Willen. Ich weiß nicht, was er tun wird. Hier sind so viele Prediger, aber unter der Versammlung sind nicht viele, die ich kenne. Und wenn ich jemand gezeigt bekomme, den ich kenne, würde ich es euch sagen. Seht nun, ob er immer noch der Hohepriester ist, der sich offenbart in derselben Weise wie damals. Wenn er es tut, wollt ihr dann Amen sagen. Dankeschön. Habt nur Glauben. Hier sitzt eine kleine Frau, das Haupt erhoben, betet sehr ernst. Sie hat einen grünen Mantel, dort sitzt sie. Sie betet, sie hat etwas mit ihrem Kopf, eine Schwierigkeit. Stimmt das, Frau? Wenn das so ist, hebe deine Hand. Wenn ich dir fremd bin, winke mit deiner Hand. Es hat dich jetzt verlassen. Wirst du mir einen Gefallen tun? Das Licht ging direkt zu der Frau neben dir. Auch sie betet. Ich bitte dich um etwas. Du hast gesagt, gedenke meiner Herr. Er hat es gedacht. Du hast eine Stirnhöhlenentzündung. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Glaubst du? Nun, eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht sehen. Frag diese Frau, ob ich sie kann. Hier sitzt ein junger Mann, er betet für seinen Vater. Ich weiß nicht, wer du bist, gar nichts. Du betest für deinen Vater. Er ist nicht hier, er ist über den Ozean. Er leidet an Magenleiden, er ist in Puerto Rico. Es ist so, spricht der Herr. Glaubt ihr? Seht ihr, was ich meine? Dort sitzt eine Frau, Frau Aldrich. Ja, du leidest am Herzen. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? In Ordnung. Wirst du mir einen Gefallen tun? Die Frau neben dir heißt Frau Cook. Sie hat etwas mit ihren Beinen. Stimmt das, Frau Cook? Dann hebe deine Hand. Wenn ich euch beiden total fremd bin, hebt eure Hände. Danke, habt Glauben an Gott. Die Frau neben dir ist Frau Russell. Sie hat ein Lungenleiden. Hebt deine Hand, Frau Russell, und glaube von ganzem Herzen, du bist geheilt. Was ist mit der Nächsten? Ihr braucht nur zu glauben. Die Frau neben ihr hat ein Magenleiden. Und ihr Name ist Frau Dillmann. Glaubst du von ganzem Herzen? Und Frau Hammond sitzt neben ihr. Sie kam gerade aus dem Krankenhaus. Sie wurde operiert. Und zwar am Mastdarm. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, kannst auch du geheilt sein. Wie viele sind hier, die jetzt glauben? Eine